ARD Sounds.
Vor genau einem Jahr wurde Friedrich Merz als Kanzler vereidigt. In Berlin hat die Koalition aus CDU, CSU und SPD heute also Geburtstag gefeiert. Wobei man so seine Zweifel daran haben dürfte, ob da wirklich jemandem zum Feiern zumute ist gerade. Denn so richtig rund läuft's nicht in dieser Regierung. Das sagen auch der Kanzler und der Vizekanzler selber.
Mir reicht das nicht, was wir bisher geschaffen haben. Ich erwarte von den Sozialdemokraten, dass sie auch manche Blockade auflösen.
Dann kommt nun mal als theoretische Annahme irgendwer auf die Idee, man könnte Karenztage einführen oder den 1. Mai als Feiertag abschaffen. Und dann sagen wir nein, dann lasse ich mich als SPD-Vorsitzender sehr gerne dafür anbrüllen.
Ja, das war der jüngste Streitpunkt. Wir wollen uns in den nächsten Minuten aber gar nicht so daran aufhalten, was alles nicht klappt in dieser Koalition, sondern auch mal drauf schauen, was Schwarz-Rot gelungen ist in diesem ersten Jahr. Und wir heben die Ruckeligkeiten in der Regierung mal eine Ebene höher und stellen die Frage, wieso ist es eigentlich so schwierig geworden, Kompromisse zu schließen? Das habe ich mit Professor Ulrich Willems von der Uni Münster besprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Teil des Forschungsprojektes Kulturen des Kompromisses, an dem er zusammen mit Wissenschaftlern auch von der Uni Duisburg-Essen und der Uni Bochum untersucht hat, was einen Kompromiss ausmacht und unter welchen Voraussetzungen Kompromisse möglich sind. Sie haben sich das Ganze ja auch historisch angeguckt. Täuscht der Eindruck oder ist es heute schwieriger, einen Kompromiss zu finden?
Auf der einen Seite ist es sicherlich schwieriger geworden. Das hat einfach damit zu tun, dass die Meinungsverschiedenheiten in der Bevölkerung, aber natürlich auch in den Parteien größer geworden sind durch Prozesse wie Individualisierung und Pluralisierung. Und das zeigt sich ja am deutlichen, dass wir das Ende der Großparteien erlebt haben und es heute in der Bundesrepublik mit einer Parteienlandschaft zu tun haben, die aus 5, 6, 7, 8 Parteien besteht. Das ist, wenn man so will, die Dimension, in der es sich vergrößert hat. Aber es gibt natürlich ein grundlegendes Problem, mit dem Politik auch immer konfrontiert ist. Und das ist die Schwierigkeit, Kompromisse zu machen, wenn man einerseits regieren muss und andererseits Wahlkämpfe führen muss.
Und da haben wir ja tatsächlich sehr viele von, wenn wir uns einfach mal dieses Jahr angucken, 5 Landtagswahlen, da ist ja quasi ständig Wahlkampf, ne?
Genau. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass die Anforderungen im Wahlkampf andere sind als die Anforderungen, wenn man erfolgreich regieren will. Im Wahlkampf geht es darum, sich als Verfechter oder Verteidiger von eindeutigen Positionen darzustellen, bestimmte Klientel, deren Stimmen man gewinnen will, dort zu sagen, eure Interessen werden wir kompromisslos verfechten. Und wenn man dann aber regiert und ein Regierungsprogramm machen will in einer Koalition, dann kann man gar nicht anders als Kompromisse machen. Mhm. Das heißt, man muss von diesen absoluten Forderungen vorher runter und Kompromisse machen. Und diese beiden Logiken geraten miteinander in Konflikt, vor allem in einem Land wie der Bundesrepublik, wo in gewisser Weise ständig irgendwo Wahlen sind.
Mhm. Dadurch entsteht ja so ein bisschen der Eindruck, wenn ich als Partei A den Forderungen von Partei B zu sehr nachgebe, auf die eingehe, dann schadet mir das politisch. Dann verrate ich sozusagen das, was ich im Wahlkampf erzählt habe. Kann man aber Kompromissfähigkeit nicht auch als Erfolg verkaufen? Das ist ja in einer Demokratie nun mal System, dass ich nicht alles 1:1 durchsetzen kann, was ich mal versprochen habe.
Das müsste man in gewisser Weise auch von Seiten der Politik deutlicher herausstellen. Demokratie heißt grundsätzlich Kompromiss. Weil, ich habe eben schon erwähnt, Demokratien sind gekennzeichnet durch Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Man muss Mehrheiten bilden. Und das bedeutet, um Mehrheiten zu bilden, muss man unterschiedliche Positionen, Lager, Klientel zusammenbinden. Und das bedeutet, niemand kann sich in einer Demokratie einseitig durchsetzen. Absolute Mehrheiten sind in gewisser Weise kaum noch möglich. Und das bedeutet, der Kompromiss ist die einzige Möglichkeit.
Jetzt haben Sie eben beschrieben, dass ja auch in der Bevölkerung sozusagen die Pole etwas stärker geworden sind, die Meinungsverschiedenheiten dadurch größer. Wir alle erleben ja aber auch in unserem Alltag, dass wir Kompromisse schließen müssen im Leben, in Beziehungen, im Job und so weiter. Eigentlich müssten Menschen doch nachvollziehen können, es geht nicht anders.
Ja, deswegen glaube ich, dass es ein Kommunikationsproblem ist. Ich glaube tatsächlich, die Politik könnte an diese Alltagserfahrung anschließen. Jeder von uns weiß, dass dass wir individuell unterschiedliche Ziele haben, die sich nicht alle miteinander vereinbaren lassen. Man muss also auch im eigenen Leben Kompromisse machen. Und das ist in der Politik natürlich überhaupt nicht anders. Das Problem ist, dass die Logik des Wahlkampfes Parteien dazu führt, das Gegenteil sozusagen darzustellen, zu sagen, es gäbe diese Möglichkeit, man könne sich einseitig durchsetzen und deswegen solle man gewählt werden. Ich gebe aber auch zu, es hat ein bisschen was auch mit den Medien zu tun. Mhm. Denn Sie sind in gewisser Weise, Sie haben Journalismus studiert, Sie wissen darum, Medien sind an Spektakel interessiert, an Aufmerksamkeit. Wenn etwas gut funktioniert und normal ist, ist das nicht berichtenswert. Aber ein Streit, wo etwas schief geht, wo die Parteien sich wechselseitig Vorwürfe machen, darüber berichtet man. Und dann gerät in gewisser Weise der Kompromiss als der Normalfall der Politik. Der ist dann nicht so interessant.
Trotzdem würde ich gerne noch zum Schluss fragen, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Also wie kriegt der Kompromiss an sich wieder einen besseren Ruf? Es können ja nicht nur die Medien retten.
Nein, auf allen Ebenen. Also ich würde sagen, die Politik muss auch was anders machen. Sie muss stärker sagen, es gibt keine Alternative zum Kompromiss. Und wir müssen vielleicht auch in Erziehung und Bildung, in Demokratieerziehung etwas verändern und deutlich machen, dass Demokratie in aller Regel bedeutet, Kompromisse zu schließen. Und ich denke, da sind die Schulen der hervorragende Ort, das zu tun. Da kommt die ganze Bevölkerung in einer bestimmten Lebensphase zusammen. Da sind auch alle Konflikte in der Gesellschaft präsent. Die bringen alles mit, weil aus allen Schichten die Leute dort in der Schule sind. Und dann gäbe es in gewisser Weise sowohl das Material als auch die Gelegenheit, darüber zu reden, was es eigentlich heißt, in einer demokratischen Gesellschaft, wo man unterschiedliche Meinungen hat, miteinander friedlich zu leben.
Der Politikwissenschaftler Ulrich Wilhelms war das. Wir haben gesprochen über die Schwierigkeit, Kompromisse zu machen. Aber auch wenn das vielleicht im Moment so ein bisschen untergeht, auch diese Regierung kann Kompromiss und hat in ihrem ersten Jahr schon einiges auf den Weg gebracht. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat sich mal angeschaut, wo Union und SPD zusammengekommen sind. Und er beantwortet auch die Frage, warum wir das zumindest noch nicht unbedingt spüren.
Rund 175 Gesetze in einem Jahr. Was gibt es da zu klagen? Die Regierung handelt, meint der Kanzler. Nur die Bürger spüren es noch nicht deutlich genug in ihrem Alltag.
Da tun wir uns immer noch schwer, obwohl wir viel schon hinbekommen haben. Es ist ja auch viel entschieden worden, vollkommen geräuschlos.
Alles andere als geräuschlos war die Entscheidung für das sogenannte Sondervermögen. Der neue Schuldenberg von 500 Milliarden Euro, er sollte den Knoten durchschlagen, Investitionen fördern, Arbeitsplätze schaffen, die veraltete Infrastruktur endlich modernisieren. Finanzminister Klingbeil hat es so angekündigt.
Ich möchte nicht nur Finanzminister, sondern auch Investitionsminister sein. Und ich möchte, dass die Bagger in unserem Land schnell rollen.
Doch wo bleiben die Bagger? Zum einen wird das viele Geld gestreckt auf 12 Jahre und 100 Milliarden gehen an die Länder. Die reichen einen Großteil weiter an den Kommunen. Und dort kommt es jetzt langsam an. Turnhallen renovieren, Schlaglöcher ausbessern. Es geht los. Für Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke war diese Entscheidung längst überfällig.
Die großen Lasten der letzten 20 Jahre, in denen in den öffentlichen Bereich viel zu wenig investiert wurde, lassen sich nicht binnen eines Jahres auflösen. Hier ist ein Anfang gemacht worden.
Und damit es schneller geht, will die Regierung den Bürokratieabbau voranbringen. Dazu hatte die Initiative für einen handlungsfähigen Staat 35 Vorschläge eingebracht. Der Staat soll schlanker werden, zum Beispiel, indem alle Sozialleistungen künftig nur noch von einer digitalen Plattform abgewickelt werden. Keine doppelten Anträge mehr, weniger Zuständigkeitsdurcheinander. Ein eigenes Ministerium für Digitalisierung soll den Prozess steuern. Und? Tut sich was? Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik urteilt.
Es gibt diverse Gesetzesvorlagen und Pakete, die in dem Sinne des Bürokratieabbaus unternommen wurden. Das Problem ist bloß, man sieht einen derartigen Bürokratieabbau nicht schlagen schnell. Es kann ja nicht die Rede davon sein, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt bereits gemerkt hätten, dass sich auf den Behörden etwas ungemein beschleunigt hätte.
Konkret geändert hat sich bereits das Baurecht. Bauministerin Verena Huberts will es entrümpeln. Dafür schafft sie den neuen Gebäudetyp E. E wie einfach. Weniger Steckdosen, weniger Schallschutz, weniger Kosten. Sie kann Erfolge melden, die Zahl der Baugenehmigungen steigt bereits deutlich. Albrecht von Lucke.
Nachdem es über Jahre Stillstand gab, hat der Bauturbo zumindest eine gewisse Form der Erleichterung geschaffen. Und da ist in der Tat zu merken, dass der Abbau von Hemmnissen angegangen wird. Frau Huberts versucht durchaus, Bauen einfach wieder leichter und kostengünstiger zu machen. Und das ist natürlich das, was die Baubranche sich schon lange ersehnt. Und da geht durchaus ein positives Zeichen von aus.
175 Gesetze in einem Jahr, doch zum Turbo entwickeln sich nur wenige. Die Unzufriedenheit bleibt groß. Das spürt auch Friedrich Merz. Wie geht er damit um?
Aber über Erfolge wird dann meistens schnell hinweggegangen und Dinge, die nicht so einfach laufen, werden intensiv diskutiert. Das ist auch normal, das beklage ich mich gar nicht darüber. Aber wir haben in diesem einen Jahr einiges hinbekommen, aber im Jahr auch noch nicht genug.
Denn das wichtigste Ziel scheint in weite Ferne gerückt. Die Wirtschaft kommt nicht in die Gänge. Im Gegenteil, durch den Krieg im Iran und die steigenden Energiepreise verschärft sich die Krise schneller, als die Politik gegensteuern kann. Rennt der Regierung also die Zeit davon? Albrecht von Lucke.
Das zeigt, wie schwierig es ist, die Hebel umzulegen in Bereichen, die bis dato sträflich vernachlässigt worden sind. Und insofern wird manche der Maßnahmen erst mit einem Zeitverzug greifen, den diese Koalition im schlimmsten Fall gar nicht mehr erlebt.
Ja, unser Blickwechsel zum Gelingen oder eben auch nicht Gelingen von Kompromissen zum Stichtag ein Jahr schwarz-rote Koalition.
WDR 5.